S wie Stammtisch. P wie Philosophen. Stammtischphilosophen, der internationale Podcast für Stammtischkultur.
Herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge Popper and People, beziehungsweise bei den Stammtischphilosophen. Ich freue mich sehr, heute mal über ein Thema zu sprechen, das mir schon lange auf der Zunge brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar im positiven Sinne des Wortes. Denn heute geht's mal über Whisky, und weil ich nur eine erlesene Auswahl von Whiskys probiert habe und auch nicht so viel Ahnung habe, habe ich mir einen Experten gesucht, der sich jetzt bitte mal kurz selbst vorstellt. Hallo Jürgen.
Hallo Thomas. Ja, ich bin der Jürgen Schinkürde und beschäftige mich mit Whisky, allerdings noch nicht sehr lange, vielleicht 2 Jahre. Und so gewerblich mache ich es seit einem Jahr. Und zum Whisky bin ich durch Zufall gekommen. Also ich habe früher immer gern in Spanien Urlaub gemacht, habe da gerne Brandy getrunken. Danach kam so eine Phase mit Edel. Obst wie Schlehe und Marille. Und dann kam ich zufällig zu einem Tasting von Laphroaig. Und da gab es nur Laphroaig. Und Laphroaig ist nicht unbedingt was für Anfänger. Und ich war Anfänger und bin zu dem Tasting hin. Und es begann mit dem 10-jährigen Laphroaig. Und der ist nicht nur sehr torfig, sondern auch sehr medizinisch im Geruch. Und das war eine harte Schule für den Anfang, aber ich bin da durch und habe dann nach so 6 Stück gesagt, naja, so schlecht war es gar nicht. Und 3 Tage später hatte ich plötzlich so einen Geschmack gesucht im Mund, so, mir fehlt was. Und das war dieser Geschmack von Whisky. Vielleicht war es auch schon ein bisschen die Richtung Torf, aber irgendwie war die Sucht da und ich habe das wieder gebraucht.
Genau, und du hast dich auch ziemlich schnell und ziemlich intensiv damit beschäftigt. Wie ging es weiter mit dir und Whisky, mit der Liebe?
Ja, die Liebe begann dann so, dass ich mir gesagt habe, ich muss mir eine Flasche kaufen und habe mir dann einen Beaumont zugelegt und habe dann den zu Hause hingestellt. Und da ich ja hauptberuflich so eine Werbeagentur zu führen habe, habe ich dann nach stressigen Tagen, und die kommen immer wieder, die Tage, wo man sagt, heute hat wieder gar nichts geklappt, nichts Positives, dann habe ich mich auf den Whisky gefreut. Denn einen kleinen positiven Effekt sollte man am Tag haben, und wenn es auch nur ein Gläschen Whisky war. Und so auf der Heimfahrt habe ich mich schon drauf gefreut, und ich habe den dann immer Beaumörchen genannt, ne, und habe gesagt, gut, der Tag war nichts, aber zu Hause freust du dich auf ein kleines Beaumörchen.
Genau. Um grundsätzlich mal zu klären, was mit Whisky überhaupt gemeint ist. Wir reden hier von Single Malt Whisky. Also es werden einige Hörer vielleicht auch sagen, ja, ich trinke ja am Wochenende auch in der Bar meinen Jack Daniels mit Cola. Bin ich jetzt auch Whisky-Kenner? Bin ich jetzt auch Experte in Sachen Whisky? Nein. Also wir unterscheiden hier schon den Tankstellen-Whisky Jack Daniels vom Single Malt Whisky.
Richtig. Es gibt ja sehr viele Whiskys, und der Name Whisky ist übrigens nicht geschützt, aber der Name Scotch Whisky schon. Und die Bedingungen sind zum Beispiel beim Scotch Whisky, dass er mindestens 3 Jahre in einem Eichenfass in Schottland gelagert wurde, und er muss auch mindestens 40% haben. Das ist eine Gesetzesvorschrift. Ansonsten ein Bourbon, ein typischer amerikanischer Whisky, der wird ja nicht aus Gerste hergestellt, sondern überwiegend aus Mais. Und der Single Malt, das ist natürlich noch eine Stufe höher im Whisky-Bereich. Der bedeutet Single von einer einzigen Brennerei und Malt nur aus Malz, was ursprünglich Gerste war.
Das heißt, der Spruch der Whisky-Liebhaber wäre dann ja eigentlich eher so Malz, Gott erhalts. Statt Hopfen und Malz bei den Biertrinkern.
Genau,
es ist genau. Malz das, oder Wasser und Malz,
ja, Gott erhalts. Ähnlich ist auch die Herstellung. Die Herstellung von Whisky ist am Anfang wie Bier. Es kommt nur kein Hopfen dazu. Okay. Aber diese Keimung, diese Gärung, das sind alles gleiche Gänge, die da durchgeführt werden. Und wenn man eine Destillerie besichtigt und ist in dem Bereich gelandet, wo dann die Gärung abgeschlossen ist, dann ist da etwas wie eine Art Bier, mit ungefähr 8%. Man kann das probieren dort in der Distillerie, wird angeboten und schmeckt auch so wie ein kellertrübes Bier.
Okay, so ein Greusen.
Ja, oder, genau. Oder genau sowas. Und hat 8%, ein bisschen stärker. Und dann erst beginnt das weitere Verfahren mit der Destillation.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen, die Herstellung? Also kann ich mir daheim irgendwie so als, wenn ich jetzt sage, ich trinke gern Whisky, ich hätte gern meinen eigenen daheim gemacht, im Hobbykeller. Ist das so einfach oder braucht man da ganz viel, ganz wichtige Sachen?
Also ich habe es noch nicht probiert. Wobei ich muss eins sagen, ich habe mal versucht, diese Keimung herzustellen aus den Gerstenkörnern. Ich habe die ins Wasser geworfen und habe auf diese Keimung gewartet. Das habe ich jetzt dreimal versucht. Es funktioniert nicht, sie keimen nicht. Und allein daran merke ich schon eine gewisse Schwierigkeit. Ja. Und das ist erst der Anfang. Mhm. Und wenn ich Whisky-Tastings halte, dann ist es ein langer Prozess, den ich da erklären muss, bis endlich ein Glas Whisky vor einem steht. Also es ist noch länger als beim Bier. Ne?
Okay. Bevor ich es vergesse und bevor wir es am Ende vergessen, erzähl doch mal kurz, wer jetzt sagt, den Jürgen, den finde ich cool, interessant. Was ist deine Homepage? Was kann man bei dir ordern? Also man kann ja bei dir zum einen Whisky bestellen und man kann dich kann man mieten.
Richtig. Ja, also seitdem ich das jetzt gewerblich angemeldet habe, allerdings nebenberuflich, weil die Hauptarbeit ist in der Werbeagentur, habe ich auch eine Homepage, die ist ganz einfach, whiskyregal.de.
Genau, ein Whisky mit W-H-I-S-K-Y.
Genau.
Ja, ich habe es gerade abgelesen, muss ich gestehen.
Ja, die schottische Schreibweise. Genau. Die amerikanische ist anders und die irische auch. Also in der Form findet man die Seite schnell. Und auf der sind eigentlich alle Informationen. Da ist einmal der Vertrieb von Whisky. Also ich habe jetzt ungefähr so 60 Sorten im Programm, werden jede Woche mehr. Und die kann man bestellen, die kann man abholen. Alles ist möglich. Weiterhin veranstalte ich die Whisky-Tastings. Die werden durchgeführt in Lokalen. Die werden durchgeführt hier bei uns im Seminarraum. Oder auch auf Bestellung in Firmen, in Vereinen oder auch ganz privat. Mhm. Also alles ist möglich, man braucht es nur anzumelden, buchen. Wenn der Termin frei ist, geht es fast jeden Tag. Mhm. Und es müssen nur mindestens 10 Personen sein.
Okay. Und du hast ja dir auch in mühsamer Arbeit jetzt nochmal einen richtigen Titel in Sachen Whisky erarbeitet, oder?
Ja, der Titel heißt Glenfiddich Master of Malt. Das ist ein Titel, den bekommt man, wenn man bei Glenfiddich auf die Seite geht und meldet sich an für diese Prüfung. Kann übrigens jeder machen, ist kostenfrei. Und man muss allerdings auch eine Menge dafür tun. Also die Prüfung ist nicht leicht. Sie gliedert sich auf in eine theoretische Prüfung und in eine praktische. Und die theoretische dauert mindestens 6 Monate. Weil man jeden Monat neues Informationsmaterial per E-Mail bekommt und das muss man durcharbeiten. Dann kommt eine kleine Zwischenprüfung, die aber nicht bewertet wird. Da lag ich allerdings gar nicht gut. Von 6 Fragen waren 4 Stück falsch gewesen. Okay. Hab mich allerdings auch noch nicht so viel mit dem Stoff beschäftigt. Aber zur Hauptprüfung, und die kann man frühestens nach 6 Monaten dann machen. Ich habe sie dann im 7. Monat durchgeführt und dann muss man wirklich den ganzen Stoff durcharbeiten. Das sind mindestens 100 DIN A4 Seiten und es kommt auf jede Zeile an. Jede Zeile ganz genau lesen, weil die Fragen sind nicht leicht.
Man kann auch nicht schnell googeln oder irgendwie.
Nein, man hat überhaupt keine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich die Prüfung und ich habe mich 7 Stunden vorbereitet. Hm? Den Stoff gelesen und dann angeklickt, so, jetzt möchte ich die Prüfung machen. Dann bekommt man 12 Fragen. Die man in 10 Minuten beantworten muss. Und ich begann mit der ersten Frage und die war sowas von schwer, ne, dass ich daran schon 2,5 Minuten verbraucht habe und habe schon die Fälle davon schwimmen sehen und dachte, oh je, wenn das so weitergeht, schaffst du die Prüfung nicht. Und ich habe die erste Frage dann beantwortet, sie war auch falsch gewesen im Nachhinein. Und die zweite war noch so mittelschwer und von da an wusste ich alles sofort, und war dann insgesamt bei 3 Minuten 40, war ich auf einmal schon fertig.
Multiple Choice oder?
Ja, Multiple Choice, aber man konnte natürlich nicht Fragen nochmal zurückholen. Ah, wenn man die erste gesagt hat, weiter, kommt die nicht mehr.
Das und heißt, das wer das jetzt macht und genau weiß, der hat einen Vorteil im Gegensatz zu dir.
Ja, ne? Also ja, wenn man also die ersten drei Fragen zum Beispiel nicht hingekriegt hat, ne, man kann nicht mehr zurück, man muss dann weitermachen und hat eigentlich dann nicht mehr bestanden. Mhm. Vermute ich mal. Man kriegt dann den Hinweis, okay, vielen Dank, und dann kriegen Sie in ein paar Tagen vom Ergebnis Bescheid. Und
danke, wir melden uns. Ja.
Dann kam das E-Mail, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die theoretische Prüfung bestanden. Mhm. Also das war schon mal eine schwere Hürde, aber das war nicht alles. Dann kommt die praktische Prüfung, Blindverkostung.
Oha, ja.
Man bekommt ein Paket nach Hause geschickt mit vier kleinen Flaschen drin und die haben nur Nummern drauf. Und diese vier Nummern sind die vier Flaschen bei Glenfiddich, die in der Hauptsache angeboten werden. Das ist der 12-Jährige, der 15-Jährige, die 15-Jährige, die Stiller's Edition und der 18-Jährige. Und die vier muss man rauskriegen.
Aha.
Und es war auch nicht einfach, weil zwei Stück sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich habe mir extra große Flaschen gekauft und habe zu Hause mich wochenlang eingetrunken und habe lange probiert und habe dann vor ein paar Tagen die kleinen Proben geöffnet und habe dann immer hin und her geschoben, wo sie wohl dazugehören könnten. Und am Schluss wurde es immer wahrscheinlicher. Ich war mir dann so zu 90% sicher und habe dann das Ergebnis abgeschickt. Also das macht man auch per E-Mail. Mhm. Man geht auf die Seite, wo die Flaschen auf dem Bild sind und nebendran sind Etiketten mit den Nummern 1 bis 4 und man muss sie dann zuordnen. Und dann gibt es nur noch einen Button, der heißt Absenden. Und das habe ich gemacht und habe dann gedacht, jetzt kommt bestimmt wieder, in einigen Tagen erfahren Sie das Ergebnis. Aber es war in einer Sekunde da, weil es automatisch wohl generiert ist. Und die lautete die Antwort, herzlichen Glückwunsch, Sie haben mit Bravour die Prüfung bestanden.
Master of Malt.
Und Sie dürfen sich ab sofort Glenfiddich Master of Malt nennen.
Gibt es da noch eine Urkunde?
In ein paar Tagen kriege ich eine Urkunde per Post.
Ah, okay. Sehr schön. Glückwunsch.
Dankeschön.
Kommen wir zurück zum Whisky, zur Entstehung. Die Jahreszahlen auf dem Whisky, die hängen ja auch dann, oder machen auch aus, was dieses Ding kostet. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gesehen, ein Lafroig, der angesprochene, der liegt dann so bei 30, 40 Euro. Aber wenn er dann mal 30 Jahre ist, ist er auch mal bei 300 Euro.
Ja.
Warum, was haben diese Jahreszahlen zu bedeuten? Ist das die Zeit, die da im Fass war? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Also beim Whisky ist es so, die Jahresangaben sind immer die Zeiten im Fass. Und wie lange nachher in der Flasche ist, spielt keine Rolle mehr, wird auch nirgendwo angegeben. Der Whisky verändert sich in der Flasche nicht mehr. Im Gegensatz zum Wein. Wein reift noch weiter.
Genau.
Und die Angaben spiegeln natürlich schon den Preis wider, weil Whiskys, die älter sind, die machen mehr Arbeit. Die sind länger im Fass, die müssen kontrolliert werden jedes Jahr, die kosten Lagerkosten und so weiter. Und sie sind natürlich seltener, weil so viel Zeit hat nicht jeder. Ne? Es gibt auch welche mit 50 Jahren, die kosten dann richtig Geld. Ne? Mhm. Ich habe also zum Beispiel bei der Glenfiddich-Besichtigung stand hinten im Ausstellungsraum ein 50-jähriger Glenfiddich für 15.000 Pfund.
Das ist umgerechnet
ungefähr, genau, das könnten so 18.000 Euro etwa sein.
Und wir reden hier nicht von einem Fass? Oder wir reden
eine Flasche mit 0,7
Liter. Ach, nicht mal einen Liter?
Nein,
okay. 0,7. Also auf einen Liter hochgerechnet dann fast 20.000.
Ja, also sehr, sehr teuer. Und man sieht, es gibt halt nicht viele davon. Vielleicht haben sie noch ein paar Flaschen und dementsprechend steigt der Preis.
Mhm. Okay. Das ist ganz lustig, das wollte ich gerade mal erzählen. Wir sind ja, also ich und auch der Freundeskreis, man wird ja dann so, irgendwann legt man sich ja auf irgendein Alkohol fest, den man auf Partys trinkt, ja. Und bei vielen von uns war das Jack Daniels mit Cola. Da hat man sich natürlich schon so ein bisschen als Whisky-Trinker gefühlt, was man natürlich nicht ist. Aber wir wollten dann auch mal das Experiment wagen, was passiert, wenn man eine Flasche Jack Daniels einfach aufmacht und dann wieder schließt und dann einfach mal 3-4 Jahre stehen lässt. Und wir hatten damals ja den Verdacht, dass es dann doch noch ein guter Whisky wird, also den man auch pur trinken kann. Und haben das getestet, über ein paar Jahre hinweg haben wir den stehen gehabt, aber wie jetzt auch von dir schon angesprochen, es bringt nichts. Also aus einem mittelmäßigen Whisky wird auch in der Flasche über 20 oder 50 oder 100 Jahre
das
kein
gilt,
Whisky.
Das gilt auch für Bourbon-Whiskys. Hm? Also die verändern sich in der Flasche auch nicht mehr. Es macht keinen Sinn, die aufzuheben. Sie sind zum Trinken da. Das sollte man auch machen. Und Es gibt sogar Fälle, wo Whiskys sehr, sehr alt in der Flasche waren. Und zum Beispiel haben vor kurzem wurde ein Forscher entdeckt. Der war irgendwo am Polarkreis und ist vor 100 Jahren verstorben. Die haben den jetzt erst wiedergefunden. Und er hatte eine Kiste Whisky dabei. Jetzt haben den Fachleute haben den geprüft und der ist noch einwandfrei. Das heißt, man weiß nicht mehr genau, wie er vor 100 Jahren geschmeckt hat, aber anhand der Analyse konnten wir feststellen, dass der Whisky noch wunderbar geschmeckt hat.
Aber es ist auch kein Übergiganten-Whisky, der jetzt, weil er 100 Jahre alt ist, weil er war ja in der Flasche. Das heißt, wäre er im Fass mitgeführt worden, wäre das wahrscheinlich ein unfassbar gereifter Whisky.
Ja, das könnte man sagen, ja. Wenn er nicht schon ganz verdunstet wäre, weil es geht ihm ein bisschen verloren im Fass. Aber der Whisky hat aber trotzdem nur den Wert, den er damals, sagen wir mal, von seiner Jahreszahl im Fass hatte. Mhm. Also den Geschmackswert. Der preisliche, der steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne? Mhm. Aber wenn das jetzt nur ein 10-Jähriger war, dann bleibt es ein 10-Jähriger. Okay. Ne?
Ich nehme immer gerne das Beispiel Jack Daniels. Hätte der eine Flasche Jack Daniels dabei gehabt, wäre es weiterhin ein Jack Daniels gewesen und kein 100 Jahre Single Malt Whisky gewesen.
Richtig, ja. Gilt für alle Sachen, die mit Whisky in der Flasche sind.
Ich würde gerne mal die Geschichte von Whisky aufgreifen. Gibt es da irgendein belegtes Datum, wann der erste Whisky gemacht wurde?
Ja, ja. Also man sagt aus der Geschichte, dass schon 900 vor Christi wurde schon die Sache mit dem Alkohol entdeckt. Und zwar von Kräuterhändlern. Die haben das aber mehr so für Parfüm benutzt. Und dann 500 nach Christi war noch mal eine Zeit, da wurde wohl das erste so zum Trinken verwendet. Das war aber noch nicht unbedingt Whisky, das war einfach destillierter Alkohol. Aber später, im Jahre 1494, kann man sich ganz gut merken, weil es war 2 Jahre nach der Entdeckung von Amerika.
Richtig, ja.
Da wurde erstmals in einer Urkunde erwähnt, dass in Schottland Whisky gebrannt wurde. Da hat nämlich ein Mönch hat so und so viel Gerste eingekauft und da wurde vom König beauftragt, daraus Whisky zu machen.
Okay. Das heißt aber auch, dass es im Umkehrschluss wahrscheinlich schon eine ganze Zeit vorher gemacht wurde, aber da halt erstmal irgendjemand auf die Idee gekommen ist.
Und es bleibt immer die Frage, wer hat den Whisky erfunden? Also die Schweizer waren es nicht.
Ne? Wer hat es erfunden?
Und sagt, es waren eigentlich die Irländer. Viele spricht dafür, dass sie ein bisschen früher dran waren, aber die urkundliche Erwähnung war das erste Mal in Schottland.
Da gibt es ja das schöne Sprichwort mit den Iren, den Schotten und den Amis, ja?
Ja.
Weiß nicht, ob du es so gerade sagen willst.
Den, er ist nicht von mir, er war bei dem Tasting von Lafroig, der einen Vortrag gehalten hat, hat seine Meinung gesagt und sagte, die Iren haben den Schotten erfunden. Die Iren haben den Whisky erfunden, die Schotten haben ihn verfeinert und die Amerikaner haben ihn versaut.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut so, ja.
Seine Meinung, ich sag trotzdem, Bourbon hat auch seine Berechtigung und ist trotzdem nicht schlechter Whisky.
Ja, wenn man sich mal ordentlich weggießen will, was, da gibt es ja auch mal ab und zu einen Grund dazu, irgendwie irgendein tolles Fest, eine Feier, dann sollte man auch nicht den 100-Euro-Whisky einfach sinnlos reinschütten, glaube ich, dann ist so eine...
Ja.
Flasche billigen Fuß auch mal nicht verkehrt.
Ja, ja, sehe ich das ist so. Richtig. Ich muss sagen, viele Leute scheut es, Whisky wieder zu trinken. Single Malts biete ich ja auch nur an bei den Tastings. Sie trauen sich nicht auf ein Tasting, weil alle irgendwo mal so eine schlechte Erfahrung mit einem Bourbon gemacht haben. Sagt, ah, da habe ich eine Nacht, die war fürchterlich und wir haben eine Flasche komplett leer gemacht. Und dann haben die irgendwie für Jahre so eine Sperre und wollen dann nicht mehr so zum Tasting.
Das habe ich mit Tequila.
Okay. Ja, Tequila ist auch so ein Thema.
Ja.
Da habe ich auch ein Erlebnis.
Hat fast, ich glaube, jeder hat so ein Hassalkohol, aber es ist halt schade, wenn es dann irgendein Billig-Whisky ist, der dann die Lust auf Whisky im Allgemeinen versaut.
Genau. Also bei den Single Malts, jetzt speziell bei den schottischen, die sind sehr gut verträglich und ich habe viele Tastings schon gemacht und niemand hatte so am nächsten Tag Beschwerden, weil es gut verträglich ist. Man sagt ja auch, Whisky verleiht das ewige Leben bei der richtigen Menge. Mhm. Aber die richtige Menge, die hat noch keiner rausgefunden jetzt, aber die Schotten arbeiten daran.
Ja.
Also ich sag so, in vernünftigen Mengen ist es auch nicht ungesund. Eher vielleicht ein bisschen gesundheitsfördernd. Und man soll ja auch Whisky genießen, wie man eine Praline oder ein Stück Nougat genießt.
Eben auch nicht jeden Abend eine Tafel, sondern
ja,
mal ein Stück oder mal, genau, in dem Fall mal einen Schluck. Ja. Also ich denke auch, wenn man 2 oder 4 CL sich mal genehmigt, alle paar Tage oder auch mal, wenn die Stimmung dann auch ist, vielleicht mal mehrere Tage die Woche, ist man besser dran, wie wenn man jeden Abend, glaube ich, 3, 4 Bier trinkt. Ja. Aus Gewohnheit sogar vor allem. Ja. Ich glaube, das hat eher Alkoholikerpotenzial, denke ich, als ein Whisky in Ruhe zu genießen, weil es da ja auch um den Geschmack geht und nicht um das Trinken an sich.
Genau.
Denke ich.
Ja. Aber, und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, wer was von Whisky versteht, versteht was vom Leben. Und es geht einfach nur ums Genießen. Ne? Das ist genauso wie ein schönes Essen, ne? Oder auch eine schöne Flasche Wein. Das sind Sachen, die man genießen soll und nicht einfach runterschütten.
Das heißt, wir machen unsere Hörer ja jetzt auch zu besseren Menschen, weil sie ja jetzt dann nach dem Hören mehr von Whisky verstehen. Entsprechend auch mehr vom Leben verstehen.
Ja.
Also das ist ein toller Bildungsauftrag, also den wir hier ausführen.
In den Tastings versuche ich das auch rüberzubringen, ein bisschen die Kultur vom Whisky, aber auch das Genießen selbst an sich, überhaupt das ganze Leben, mit Hinweis auf andere Dinge auch. Und wenn man jetzt Whisky kennenlernen möchte und ist, sagen wir mal, so ein bisschen interessiert geworden, dann sollte man unbedingt an einem Tasting mal teilnehmen. Man kann viel lesen, man kann in Büchern sehr viel nachlesen, man kann mit anderen darüber reden, aber wenn man ein Tasting mitgemacht hat, dann kriegt man alles sozusagen vom Grund auf erklärt, bekommt die Geschmackshinweise, bekommt eine Einführung in die Welt der Whiskys und hinterher ist man gut informiert und weiß über Whisky Dinge, die man vorher überhaupt nicht geahnt hatte. Schon allein der Unterschied zwischen Bourbon und einem Scotch, der ist vielen gar nicht so bewusst. Das sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Also Tasting macht Spaß, ist auch immer Stimmung dabei. Und wenn man sowas mal gemacht hat, kommt man bestimmt auch auf den Geschmack.
Also ich kann ja nur das Ganze bestätigen, weil es bei mir ja so war. Ich habe bei dir ja mein erstes Tasting gemacht. Vorher, wie gesagt, nur Tankstellen-Whisky-Erfahrung gehabt und war doch extrem überrascht, wie groß der Unterschied geschmacklich und ja insgesamt bei verschiedenen Whisky-Sorten sein kann. 6 Sorten werden ja verköstigt, am Schluss hat man dann 7 getrunken. Muss auch sagen, ganz am Ende bei 7 mal 2, 3 CL weiß man auch, was man getrunken hat. Also hat auch seinen Spaß gehabt und hat aber so eine Geschmacksexplosion im Mund, wie bei dir angesprochen, beim Lafroig, dass man am nächsten Tag aufwacht und sich denkt, oh, gestern, das war toll. Also so ging es mir. Da waren auch welche dabei, die haben mir nicht so zugesagt, teilweise wegen zu hohem Alkohol. Mhm. Ich war gleich Fan von Lafroig, was ja auch nicht so gewöhnlich ist, glaube ich.
Ist nicht gewöhnlich.
Ne? Genau, also ist für mich immer noch mit Abstand der Beste, meiner Meinung nach, aber ich habe jetzt auch schon ein paar andere, denen ich Gefallen gefunden habe, aber das Torfige, das Moorige, das sagt mir jetzt sehr zu.
Ja.
Ich habe den Schwiegerhändlern mal, die mal kosten lassen, die auch keine große Erfahrung hatten, die habe ich, glaube ich, eher abgeschreckt damit. Aber in Summe glaube ich schon, dass das Tasting der allerbeste Weg ist, um da mal reinzukommen. Ja.
Ja, die Tastings sind ja auch so ausgelegt, dass sie für Beginner geeignet sind. Mhm, genau. Also man muss überhaupt keine Vorkenntnisse haben. Mhm. Man kann da ganz unbedarft teilnehmen. Und es wird auch immer mit den ganz milden Whiskys begonnen, die also noch nicht torfig schmecken, sondern lieblich, süß, Karamell, Sherry, diese Richtung. Und erst so gegen Ende des Tastings schwenken wir langsam so um auf die torfigen, weil auch dieser Geschmack muss mal dabei sein. Man muss ihn kennenlernen. Und das Interessante an den Tastings ist immer, so in der Mitte scheiden sich dann die Geister, weil wir am Schluss ja auch eine Bewertung durchführen, wo jeder so seine Bewertung angeben kann. Und da ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo der Torf beginnt, einige sagen, oh je, das schmeckt mir jetzt nicht mehr. Und andere sagen, endlich geht's los.
Ja, ich bin der endlich geht's los Typ, aber habe auch Gefallen an den nicht so ganz, also torfigen. Also nicht. Jetzt ein, daheim in Highland Park stehen, jetzt ein Bowmore und was habe ich denn noch? Ein Appelauer und ein Lafroig. Das ist so meine Auswahl. Also ist jetzt nicht nur das reine Torfregal, aber der Lafroig ist halt schon.
Ja. Der Lafroig hat ja den Ruf, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
Und eine kleine Anekdote. Der FC Bayern der Whiskys sozusagen, ja. Der FC Bayern München der Whiskys, man mag ihn und man mag ihn nicht.
Es vielleicht kann man das so vergessen. Dazwischen gibt's nichts.
Genau. Lustige Anekdote, ich bin ja, wie du auch jetzt, Großgrundbesitzer Schottland.
Auch, ja.
Genau. Mhm. Ja, also ich habe mich auch angemeldet. Die Geschichte ist ganz einfach erklärt, löst sich ganz einfach auf. Mhm. Wenn man eine Flasche Lafroig Quartercast, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist.
Bei jeder
Flasche Lafroig bekommt man einen Squarefoot.
Ja.
Das ist, glaube ich, dann so 30 auf 30 Zentimeter.
30 Zentimeter etwa. Grundstück. Und da ist man dann Besitzer.
Genau, und dieses Ding gibt's wirklich. Ne?
Das gibt's wirklich. Wenn man dorthin kommt, kriegt man das gezeigt. Und ich habe auch ein Bild mal gesehen, wo so ein Japaner so ein japanisches Fähnchen reinsteckt in sein Grundstück. Aber man darf sonst nichts damit machen. Ne? Also ich steht auch ausdrücklich drin, was ich gerne machen wollte, war Schafe züchten. Ist verboten.
Das heißt, auch wenn man sich dann irgendwie eine LKW-Ladung verkauft, hat man nicht automatisch dann so ein richtiges Schafsfeld und kann da Schafe drauf halten.
Es kriegt jede Person nur einmal.
Okay.
Ja, also mehr kann man nicht bekommen.
Gut, wenn man jetzt eine Großfamilie hat und schnell ist beim Anmelden, dann könnte man vielleicht so eine Reihe, in der
man... Vielleicht kann man das schaffen.
Aber sehr interessant. Wer Lust hat, mal ein Grundstück in Schottland zu besitzen, sollte sich mal eine Flasche Lafroig kaufen.
Also einfach beim Lafroig das kleine Heftchen rausnehmen und da drinnen steht ein Code und dann kann man sich dort anmelden.
Genau. Also ich bin auch sehr stolz, dass ich jetzt Eigentum in Schottland besitze.
Ja.
Vielleicht können wir uns ja mal alle treffen und dort Party machen, wer weiß, die ganzen Besitzer. Ich wollte noch auf die Geschichte zurückkommen. Du warst ja in Schottland unterwegs. Gibt es da sowas wie, ich sag mal, in München das Hofbräuhaus, was extrem bekannt ist, extrem alt ist, extrem viel Geschichte hat?
Kann man nicht ganz so sagen. Also bei dem letzten Besuch haben wir besichtigt eine der ältesten, noch in Betrieb befindlichen Distillerien. Ich glaube, es war sogar die älteste. Und die heißt Stresseiler in Kies, 1778, glaube ich, gegründet. Und die haben wir besichtigt. Das ist etwas Altes mit Tradition. Man kann aber auch einen der größten besichtigen, wie Glenfiddich. War auch eine sehr gute Führung und sehr gute Whiskys. Das kann man nehmen, welche man will eigentlich in ganz Schottland. Alle sind sehr schön und es ist immer wieder interessant, eine neue zu besichtigen. Und ich werde jetzt dieses Jahr wieder Ende Juni hinfliegen und da werden wieder einige neue dabei sein.
Und dann auch entsprechend im Sortiment
hoffentlich. Ja, wahrscheinlich nehme ich sie dann auf, je nachdem, wie gut sie schmecken und dann kommen die wieder dazu.
Okay. Kann man das auch so ein bisschen lokal vergleichen, wie jetzt bei uns ein Weißbier in München schmeckt ganz anders als ein Kölsch in Köln? Kann man das auch dann beim Whisky so sagen?
Ja, kann man ein bisschen sagen, wobei in der Hauptsache kommt es auf den an, der den Whisky macht. Mhm. Also der Brennmeister und auch der Master Blender, der am Schluss die Fässer auswählt und zusammenführt, die sind entscheidend hauptsächlich für den Geschmack. Aber es gibt gewisse Richtungen, weil ja auch die Gebiete in Schottland eingeteilt sind in 6 Whisky-Gebiete. Mhm. Das sind die Lowlands, die Highlands, die Speyside, die Inseln und eine Insel ist davon ausgenommen, das ist Islay und Campbelltown. Mhm. Und die haben so eine Richtung, zum Beispiel nur mal jetzt Lowlands ist etwas für mildere Whiskys. Die brennen auch teilweise dreifach, dadurch werden die Whiskys ein bisschen milder. Und dann die oberen sind ein bisschen kräftiger gehalten und so hat jeder so ein bisschen seine Richtung. Aber in der Hauptsache entscheidet es jede Distille selbst, wie sie den Whisky macht.
Okay. Mein Erfolg ist ein Islay-Whisky, oder?
Der ist von Islay.
Okay. Islay.
Von Islay.
Islay sagt man auf.
So sagt man da. Islay. Der kommt daher und da sind eine ganze Menge in der Richtung, die alle auch diese starke Torfrichtung haben.
Okay, das heißt, wenn ich nochmal einen suche, der so in die Richtung geht, dann grenze ich das vorher schon mal durch die Insel ein.
Da gibt's schon eine ganze Menge. Und einen habe ich, den habe ich hier zufällig jetzt auf dem Tisch stehen. Mhm. Das ist auch kaum auszusprechen. Ne?
Oh Gott, darf ich mal probieren, bevor du es richtig aussprichst? Bannerhappein.
Mhm, könnten wir so aussprechen, ja.
Könnte man, ja.
Bunnahevn.
Oh, fast.
Bunnahevn.
Ja.
Darach Uhr.
Okay.
Das ist gälisch. Darach Uhr heißt frische Eiche.
Okay.
Und damit meinen die eigentlich, dass er in einem frischen Eichenfass gelagert wurde. Aber das stimmt nicht ganz, weil grundsätzlich werden die in gebrauchten Bourbonfässern gereift. Mhm. Also auch das ist ein Bourbonfass, wo er drin gereift ist, aber First Fill, also die erste Abfüllung in einem Ex-Bourbonfass.
Okay.
Und der hat eine Eigenart, der ist nicht torfig, obwohl er von dieser Insel kommt.
Ah, okay.
Von Islay und Nicht torfig. Also gibt es ganz selten, deswegen wollte ich ihn probieren. Schmeckt sehr interessant.
Okay.
Wir können ja dann mal einen probieren.
Ich sag nie nein zu einem Glas Whisky. Da könnte man auch mal dazu ein Thema kommen, was man überhaupt beachten muss, wenn man Whisky trinkt. Also am besten lernt man sowas natürlich bei einem Tasting bei dir. Ja. Ja. Wir könnten es ja mal so grob anschneiden, denn allein die Gläser sind ja schon so eine Sache.
Ja.
Weil ich bin ja als Jackie-Trinker diese Tumbler gewohnt.
Der Tumbler, ja. Das ist das Typische, was sieht man auch in jedem amerikanischen Film. Und dann noch Eis dazu.
Ja.
Aber der wirkliche Single Malt Genießer trinkt den Whisky anders. Nämlich bei Zimmertemperatur ohne Eis. In Gläsern, die geformt sind, vielleicht könnten wir sagen, wie Krabbergläser. Mhm. Also im unteren Teil breit, so bauchig, und nach oben müssen sie schmaler werden, damit von dem Aroma nicht viel verloren geht und damit man das mit der Nase gut erfassen kann. Wenn man ein breites Glas hat, strömt das Aroma an der Nase vorbei. Mhm. Und deshalb kleine Nosing-Gläser nennt man die, ähnlich wie Krabbergläser. Wenn man nichts anderes hat, kann man das im Notfall nehmen. Mhm. So genießt man einen Whisky. Und was allerdings erlaubt ist, dass man ab und zu mal ein paar Tropfen Wasser hinzugibt, damit sich die Geschmacksaromen öffnen.
Mhm. Und gerade bei den Hochprozentigen ist es ja...
Bei den Hochprozentigen darf man noch ein bisschen mehr Wasser dazu machen, dass sie sich etwas verdünnen. Mhm. Ich sag mal so bis 1:1. Darf man das machen. Wenn man jetzt so einen ganz starken hat, es gibt welche mit 60%, ja, da kann man auch mal die Hälfte noch mal Wasser dazu geben.
Ja. Egal was für ein Wasser, destilliertes oder stilles? Oder?
Auf jeden Fall sollte man stilles nehmen. Und am tollsten ist natürlich, wenn man schottisches Wasser von der Quelle hat, kann man auch beziehen. Ne? Werde ich demnächst mal bestellen. Oder man nimmt ein besonders gutes, also hier habe ich jetzt eins, das wird von der Whisky-Messe empfohlen. Und das ist sehr still und Natrium.
Black Forest Still heißt es.
Ja.
Ich hätte fast Still Black gesagt, Forest, weil ich Englisch aussprechen wollte.
Ja, genau,
Black Forest Still. Genau. Und was mir auch neu war beim Tasting dann, also was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, ich dachte, man trinkt es halt einfach einen Schluck runter. Man lässt es halt auch wirken, ne, im Mund. Das ist ja auch was ganz Wichtiges.
Wir können das ja mal ausprobieren jetzt. Wir können ja mal was in die Gläser füllen. Dann kann man das gleich mal live erleben.
Ich bin natürlich mit dem Zug hier, ne? Das ist
ja. Also man schenkt sich ein, so 2 cl bis 4 cl. Es gibt so eine schottische Einheit, die heißt Drum. Die liegt so ungefähr bei 3 cl. Mhm. Schwankt aber ein bisschen so von Gegend zu Gegend. Das ist so die Einheit, die der Schotte gern trinkt. Und so bestellt es auch immer im Pub. Er bestellt immer ein Drum und ein Pint. So bestellt der Schotte.
Okay. Pint ist ja diese große
Pint ist Bier, das ist die Biereinheit,
wo man ein paar einschenken kann draus.
Und genau. Das sind so 0,56 Liter. Das ist ein großes Bier und dazu ein Whisky. Das ist so seine Art zu trinken.
Ah, okay.
Habe ich schon oft beobachtet, ja. Und wenn man den Whisky jetzt richtig genießen will, ne, dann nimmt man sich das Glas, kann das ein bisschen schwenken, damit das Aroma sich öffnet. Dann kann man es mal so zur Seite halten. Auf eine Seite, aber so, dass nichts rausläuft. Dann kommt dann so ein Kirchenfenster, was meistens romanisch ist. Und wenn man dann etwas länger beobachtet, dann laufen dann so Streifen herunter. Das sind die sogenannten Legs, die Beine. Und die sagen so ein bisschen was aus über den Alkoholgehalt und über die Öligkeit des Whiskys. So, dann kann man an dem Whisky mal riechen, am besten immer vorsichtig. Von einem zum anderen Nasenloch. Oder mal dann ein bisschen tiefer. Ja, und dann kommen dann so ein paar Geschmacksaromen, die allerdings sehr übungsbedürftig sind, um dann so einzelne Sachen herauszuriechen, die bei so einem Whisky der Fall sind. Und wenn man dann den Whisky trinkt, sollte man ihn wenigstens so 4 Sekunden im Mund behalten, etwas im Mund verteilen und dann erst runterschlucken. Und dann kommt die Geschmacksaromen und anschließend noch der Nachklang, wenn man ihn geschluckt hat, wonach der so alles schmeckt. Und da gibt es so viele Richtungen, ich weiß nicht, vielleicht an die 50 Stück, die es alles beim Whisky gibt. Und das macht den Whisky so interessant.
Das sehe ich genauso. Das ist nämlich der Punkt, ne? Weil das ist ja auch eine Wundertüte, gerade beim Essen trinken, eine Geschmackswundertüte.
Ja, genau.
Das ist ein Whisky, aber es ist halt zwei unterschiedliche Getränke eigentlich.
Ja. Also wir können den jetzt mal probieren und lernen dabei gleich, Gälisch ist die Sprache.
Ich weiß es noch vom Testing.
Und Gälisch gibt es natürlich das Wort Prost auch und das heißt Slanchevar. spricht sich nicht so schwer, aber geschrieben wird es ganz anders. Könnte man nie ermitteln, wenn man nur den Text liest. Aber es spricht sich aus Slanjeva.
Es ist wie beim, ich weiß wieder nicht mehr, wie man spricht, Bunahappen.
Heaven wie der Himmel, genau. Kann man so
sich merken. Wird aber H-B-H-A-I-N geschrieben.
Ja.
Bunahappen,
ja. So, dann wollen wir dem uns mal
zu Gemüte führen,
ne? Slanjeva. Also Slanjeva.
Man stößt auch an, ne? Ist nichts, was verpönt ist oder so.
Ja, man merkt.
Gut, er bläst aber auch gut, du.
Er hat auch ein paar Prozente, ja. Nämlich 46,3, also nicht wenig. Mhm. Und ist.
Aber ist gut.
Mit einem leichten Sherry-Anteil, den merkt man doch. Also, er war nicht nur in einem Bourbon-Fass, würde ich jetzt sagen. Also, da ist ein bisschen Sherry-Anteil dabei.
Das sind jetzt zum Beispiel so Sachen, wo ich gestehen muss, da bin ich blutiger Anfänger. Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage an dich. Wie viel Whisky muss man trinken, um sowas zu können? Und wie hoch würdest du dich jetzt schon in der Expertise einschätzen überhaupt?
Also der Weg zu einem Whisky-Experten ist sehr lang, aber es ist eine schöne Zeit bis dahin.
Zumindest das, woran man sich erinnern kann.
Ja. Und ich war mal auf einem Weintasting und da hat der Fachmann gesagt, sie können nur ein richtiger Weinkenner werden, wenn sie viel Wein trinken. Und das gilt beim Whisky natürlich auch. Damit meine ich natürlich nicht jeden Abend eine halbe Flasche wegtrinken, sondern immer mal wieder ein Gläschen oder zwei und immer verschiedene probieren. Dann, man kann ja diese Geschmacksrichtungen kann man lesen in Büchern.
Ja.
Und dann kann man versuchen, diese Sachen herauszubekommen. Gelingt mir selbst aber auch nicht immer, weil gewisse Gene müssen vorhanden sein, nämlich die einer gut riechenden Nase und die sogenannten Profi-Nasen. Das sind die, die jeden Tag Whiskys verkosten. Die machen das übrigens auch oft bei Parfüm. Die können das einfach, die haben diese Fähigkeiten. Und die schaffen es, aus einem Whisky 50 verschiedene Aromen herauszuriechen. Unglaublich.
Dann habe ich diese Nase nicht.
Ich habe diese Nase auch nicht. Manchmal erkenne ich gerade so Torf oder kein Torf. Das kann man relativ leicht ermitteln. Damit sollte man auch anfangen, sowas zu üben. Dann kann man ein bisschen in die Richtung Sherry gehen, weil Sherry ist auch markant und gut zu erkennen. Mhm. Das ist aber schon manchmal auch alles bei mir. Mhm. Viel weiter geht's nicht. Und so ausgefallene Sachen wie Heidekraut zum Beispiel oder Orangenrichtung, das fällt mir alles auch sehr schwer, aber Fachleute können das. Und warum sollte nicht ein Anfänger diese Fähigkeiten haben und dann so Sachen riechen und schmecken?
Ja.
Also einfach mal probieren und sagen.
Und wir reden jetzt hier nur vom Riechen, nicht nur, also die riechen das raus. Wir reden nicht vom Trinken, wir reden erstmal nur
vom Riechen. Wir reden vom Riechen und zwar, weil man 95% über die Nase aufnimmt. Vom Geschmack.
Okay.
Ja, die Nase ist halt gut dafür gebaut und beim Schmecken kann man ja nur vier Sachen wahrnehmen. Das ist süß, sauer, Salz und bitter, glaube ich. Das ist alles und der Rest muss man mit der Nase machen. Okay. Und die Leute, die dann am Tag, ich glaube bis zu 100 Whiskys, können die testen, die können die natürlich nicht alle trinken.
Ja, natürlich. Da gibt es dann diese berühmten Rinnen nebendran, wo reingespuckt wird.
Also ich glaube, sie nehmen sie nicht mal in den Mund.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, aber es wird hauptsächlich alles mit der Nase gemacht.
Okay.
Und diese Fähigkeiten hat leider nicht jeder.
Ja, ich hätte auch nichts dagegen, dann, wenn der gut riecht, mal probieren und den Rest einfach stehen lassen.
Aber ich sag trotzdem, auch wenn man nicht alles heraussieht, schmecken muss er.
So sieht's aus.
Und wenn es einem schmeckt, Slanjeva. Ja, beim zweiten kommt Sherry noch deutlicher.
Ich finde es sehr interessant. Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich bei allen Whiskys beim zweiten Schluck eine ganz andere Geschmacksempfindung habe als beim ersten.
Ja,
Ja. Ich glaube, dass auch meine Zunge, mein Mund und so sich vielleicht erst dran gewöhnen muss.
Richtig,
an dieses
richtig,
ja. Intensive, starke. Genau. Und dann beim zweiten Mal, ich denke, ah, das ist es wieder. Jetzt können wir mal gucken, was es schmeckt.
Ja, ja,
also
genau.
Es gibt genau mir jetzt so ist es, ja. Bei vielen schon so gegangen, bei dem gerade sehr extrem.
Mhm. Ja, weil die Geschmacksnerven stellen sich darauf ein, jetzt als soll ich das herausfinden. Beim ersten Mal kommt erstmal nur ein bisschen der Alkohol, der auch etwas betäubt. Mhm. Das ist leider so. Aber dann mit Übung und ich sag mal, jeder kann in gewisser Weise da einiges herausfinden und es macht Spaß.
Gibt's irgendeinen Whisky, der absolut der Anfänger-Whisky ist, den, wenn jetzt irgendeiner sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit zum Jürgen mal auf ein Tasting zu gehen, aber ich würde bei dem eine Flasche Whisky bestellen.
Ja.
Gibt's da irgendwas im okay preislichen Segment und auch im geschmacklichen Segment?
Ja, also, es ist so, wenn jemand noch nicht so Erfahrung mit Whisky hat, sollte er unbedingt mit den milden und nicht torfigen beginnen. Wenn einem der Torf zusagt, kommt man immer noch sehr schnell auf diesen Weg. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel einen typischen, einen Glenkinchie. Mhm. Da habe ich zufällig jetzt einen im Programm, der eine Distillers Edition ist, also ein besonderer. Der hat eine Nachreifung in einem Amontillado-Fass, Sherry-Fass erfahren. Das ist also ein spanischer Sherry. Und der ist ganz, ganz mild und lieblich süß. Also kommt bei den Tastings auch immer gut an, kriegt oft die Note 1 oder wird als ersten Platz gewählt. Und den kann ich empfehlen. Preis habe ich jetzt nicht gerade im Kopf, kostet aber über 40 Euro.
Okay.
Und da gibt es noch zum Beispiel einen, der ähnlich ist, der Glenrothes Select Reserve. Der ist ähnlich, ist auch ein bisschen günstiger. Mhm. Also die zwei sind sowas zum Anfang.
Also man kann sagen, glaube ich, dass vernünftige Whiskys bei 30 Euro anfangen und nach oben keine Grenze haben, oder?
Ja, ja. Ich habe ja auch bei den Tastings auch immer eine Flasche da aus dem ganz unteren Segment, die unglaublich preiswert ist, aber ein abschreckendes Beispiel darstellen soll, wie einfach Whisky sein kann und wie er schmeckt. Also der brennt auf der Zunge.
Die Königin ist das, ne?
Ja, weil er unreif ist und dann sage ich auch immer, ein guter Whisky, der fängt so bei 30 Euro an. Das muss man halt ausgeben und ich sag lieber weniger trinken und Qualität.
Die Queen Margaret ist das, glaube ich. Kostet, glaube ich, 5, 6 Euro im Discounter.
Wenn irgendwo überhaupt. In der Gegend ist es, ich weiß gar nicht, wo man sie bezieht.
Im Angebot aber für 4 erhältlich.
Ich habe sie zufällig zu Hause im Regal gehabt, die muss Jahre da gestanden haben. Ich weiß
und nicht. Ist nicht besser geworden.
Sie ist auch nicht besser geworden.
Haben wir es ja schon drüber gehabt.
Ich wusste nicht, wo sie herkam. Ich muss sie wohl irgendwo beim Kegeln vielleicht gewonnen oder so. Aber das ist nur ein abschreckendes Beispiel. Okay. Kommt beim Tasting auch kurz vor.
Final, vielleicht magst du kurz noch erzählen, was der Schotte an sich oder wie Schottland an sich zum Thema Whisky steht. Denn ja, es gibt ja so Klischeebilder, die Amerikaner denken, wir haben alle Lederhose an und tanzen auf dem Oktoberfest im Wendel zu irgendwelcher Blasmusik. Wir denken, die Schotten rennen alle in Röcken rum und trinken den ganzen Tag Whisky. Wie stehen die Schotten zu ihrem Whisky? Sind die überhaupt selbst so die Konsumenten davon oder sagen die, das ist unser Nationalgetränk?
Also so genau weiß ich es nicht, aber ich habe gehört, dass es sich dort so in zwei Lager teilt. Vielleicht halbe-halbe. Welche, die gerne und auch viel Whisky trinken und andere, die gar keinen trinken. Das scheint wohl auch dort zu sein, dass es wohl viele gibt, die auch überhaupt mit dem Alkohol nichts zu tun haben wollen. Aber ein Großteil der Schotten liebt sein Getränk und es ist ein wunderschönes Getränk. Und da kann ich gerade mal den Professor Schobert zitieren, der Theologie studiert hat und Whisky unheimlich liebt und der sagt, das wäre das schönste Getränk der Welt.
Kein,
sagt er.
Kein dummer Mensch,
ja.
Der sowas sagt.
Der lebt jetzt auf Isla, übt den Beruf nicht mehr aus als Pfarrer und trinkt gerne Whisky. Also ich glaube, das ist einfach ein gespaltenes Lager, aber ein großer Teil liebt sein Whisky in Schottland. Und das ist schön und auch, dass sie die Welt, den Rest der Welt auch teilhaben lassen.
Mhm. Ganz zum Schluss habe ich noch einen interessanten Fact, so ein unnützes Wissen-Fact, den du auch auf dem Tasting erzählt hast und den ich sehr, sehr extrem interessant fand. Das ist nämlich die Tatsache, wann Whisky nach Deutschland kam. Und wenn man das so sich überlegt, dann denkt man sich, ja, irgendeiner wird doch da schon mal mit dem Schiff rübergekarrt sein, 1800, hau mich blau, und da eine Flasche Whisky mitgebracht haben. Ja. Und daraufhin haben sie noch mehr rübergebracht, weil es ja so gut geschmeckt hat. Aber
ja, das ist erstaunt. Das ist eine Geschichte, die nur den Single Malt Whisky betrifft. Mhm. Whisky an sich wurde ja schon viel früher hergestellt, also vor allen Dingen in Schottland. Und der Export aus Schottland in die Welt und auch schon nur nach England. Und da muss man jetzt sagen, war vielleicht auch etwas früher, aber der Single Malt, der meiner Meinung nach die Krönung ist, der wurde 1965 das erste Mal exportiert. Das also gar nicht lange her.
Wahnsinn, ja.
Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die haben da schon gelebt.
Ja, ne? Das gibt ja, klar, Leute mit 70, 80, die waren schon erwachsen, da gab es noch keinen Single Malt in Deutschland. Also das ist ja. Ich finde das total verrückt.
Ja, also ich war da schon auf der Welt und habe natürlich nichts davon mitbekommen, klar, aber da wurde das erste Mal Single Malt mit dieser Bezeichnung exportiert. Also noch nicht lang her.
Das finde ich verrückt, ja.
Und wenn man bedenkt, wann Alkohol tatsächlich erfunden wurde, also die Destillation war wohl 900 vor Christi von Arabern erfunden, sieht man, dass die Zeit früher langsamer ging.
Ja.
Bis sich sowas mal weiterentwickelt hat, das hat einfach gedauert.
Das stimmt. bevor wir jetzt unseren Banner Heaven?
Buna Heaven.
Oh Mann, Buna Heaven. Fertig trinken. Dir nochmal die Möglichkeit, Anführungszeichen Werbung zu machen. Erzähl doch nochmal, wo ist deine Homepage? Wo kann man dich finden? Ja. Online und im echten Leben.
Ja, also wir sind ja hier in Standort Offenbach und wir haben diese Internetseite zusammengestellt, wo man eigentlich den Anschluss für alles findet, sowohl auch Telefon und Adresse. Und das Einfachste ist, wenn man sich einfach nur whiskyregal.de merkt, gibt es im Internet ein, kriegt man alle Informationen über die Preise der Flaschen, über die nächsten Tastings, die anstehen. Wir haben jetzt übrigens kurzfristig noch eins am 15. Juni hier bei uns im Seminarraum. Und es werden viele Folgen, wahrscheinlich nach den Sommerferien, weil es eine typische Sache für den Winter ist. Und zum Herbst hin beginnen wir wieder mit vielen Tastings in verschiedenen Orten, in verschiedenen Lokalen. Und am besten ist, man informiert sich einfach, wann, wo das nächste stattfindet, kann sich dann anmelden, kann man übers Internet machen, kann man auch telefonisch machen, funktioniert alles. Und bei diesen Tastings wird man eine Erfahrung machen, wo man hinterher sagt, das hätte ich schon früher machen sollen.
Ganz genau so ging es mir auch. Und wer in der Zwischenzeit ein bisschen Fachlektüre lesen will, sollte mal bei Amazon einfach den Namen Michael Jackson eingeben und CDs ausklammern. Und hat dann, glaube ich, auch ein ganz schönes Buch über Whiskys.
Ja.
Und kann dann schon mal gucken, was er sich vielleicht dann noch zusätzlich oder was er beim Tasting probieren sollte. Und kann dann sich auch schon mal ein paar Zutaten merken, die er dann beim Tasting herausposaunen kann, die er angeblich rausgeschmeckt hat.
Ja.
So als kleiner Tipp. Genau. Genau. Verrätst du zum Schluss deinen persönlichen Lieblingswhisky? Gibt's einen?
Es gibt natürlich mehrere. Das muss man sagen. Ich würde auf jeden Fall den Stress Isla, den 12-Jährigen, dazu zählen. Der hat so eine schöne Richtung Malz und Bier. Also nicht so mehr so die Sherry-Richtung, auch nicht das Torfige. Ein sehr interessanter Whisky in einer anderen Richtung. Den würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Und dann kommt natürlich Highland Park. Da schmeckt mir besonders gut der 18-Jährige. Und die Serie mit den Gottheiten, das war der Highland Park Thor, der jetzt einen Nachfolger noch hat, Highland Park Loki. Den habe ich allerdings noch nicht probiert, aber der Thor ist ein Traum, den es aber kaum noch gibt auf dem Markt. War auch nicht billig, sehr teuer und ist aber ein Feuerwerk an Geschmack.
Okay, dann würde ich sagen, Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns den Whisky, gerade den Nichtkennern, ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, dass da jetzt der ein oder andere auch einsteigt. Im Idealfall natürlich dann bei dir auf dem Tasting oder halt über deine Seite mal reinguckt. Und ja, mir bleibt nichts zu sagen, außer vielen Dank und Slanchewa, ne?
Ja, gerne, ich danke auch. Slanchewa.
Slanchewa.
S wie Stammtisch, P wie Philosophen. Stammtischphilosophen, der internationale Podcast für Stammtischkultur.